Im Studio ist Sabina Matthay. Guten Tag. Ungarn am Scheideweg. Am Sonntag wählen die Ungarn eine neue Nationalversammlung. Die konservative Regierungskoalition von Fidesz und Christlich-Demokratischer Volkspartei möchte weiter regieren mit Ministerpräsident Viktor Orbán an der Spitze. Ein Oppositionsbündnis von 6 ganz unterschiedlichen Parteien setzt dagegen nach 12 Jahren auf Machtwechsel. Bleibt die konservative Regierung mit Viktor Orbán im Amt oder wagen die Ungarn ein Regenbogenexperiment? Darum geht es diesmal bei 12.22 im Gespräch mit der ungarischen Politikwissenschaftlerin Esther Kovács. Sie war unter anderem Gastwissenschaftlerin an der Berliner Humboldt-Universität und lebt in Berlin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kovács.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Ein 6-Parteien-Bündnis will der konservativen Koalition von Viktor Orbán die Macht abnehmen. Kann es das schaffen?
Sagen wir mal so, das ist das erste Mal, dass sie seit 12 Jahren dafür die Chance haben. Orbán ist seit 12 Jahren an der Regierung. Zum zweiten Mal, er war schon zum 98 bis 2012 und seit 2010 regiert er mit fast durchgehend mit 2/3 Mehrheit. 2014, 2018 wurde er wiedergewählt und er hat das Wahlsystem so geändert, dass es also viel, viel schwieriger ist, für Oppositionsparteien zu gewinnen. Und jetzt hat die Opposition zum ersten Mal geschafft, dass es zumindest technisch möglich ist. Also wir haben im ungarischen Parlament 199 Sitze und davon werden 93 über Listenplätze vergeben. Und 106 in Einzelwahlkreisen. Also praktisch hat sich jetzt das Oppositionsbündnis so geeinigt, auch über Vorwahlen, dass in den 106 Einzelwahlkreisen jeweils ein Kandidat oder eine Kandidatin dem Fidesz-Kandidaten gegenübersteht. Damit haben sich plötzlich die Chancen vervielfacht im Vergleich zu 2018 zum Beispiel oder 2014, als sie jeweils einzeln aufgestanden waren. Also wenn ein Fidesz-Kandidat 30% oder 40% holte, konnte er den Wahlkreis gewinnen. Und jetzt ist es einfach, sie sind alle zusammen.
Dieses Oppositionsbündnis ist nach außen geeint, aber es ist inhaltlich, politisch sehr heterogen. Wie geeint ist es denn wirklich?
Das ist eine sehr gute Frage. Also sie sind in der Tat sehr heterogen und wenn sie die Wahlen gewinnen würden, also aus vielen Gründen, aber auch aus diesem Grund, hätten sie große Schwierigkeiten, zusammen zu regieren. Also unter ihnen sind auch die ehemaligen Nazis, die jetzt rechtskonservativ geworden sind, die Jobbik-Partei, neoliberale, junge Leute-Partei, alte postkommunistische Partei und noch andere. Also es sind insgesamt 6 Parteien, das ist sehr schwierig. Aber es sind nicht nur die ideologischen Unterschiede, die sie heterogen machen, sondern auch ihre Größen. Also manche würden ohne eine Oppositionsbündnis nie die 5%-Hürde schaffen. Und andere sind eben zwischen 10% und 20% in der Bevölkerung. Also das war ein sehr, sehr mühsamer Prozess, jetzt vorsichtig ausgedrückt, dass sie sich überhaupt einigen konnten, weil natürlich jede Partei auch die Parteiinteressen berücksichtigt, aber sie haben es geschafft, sozusagen einzusehen, dass selbst wenn sie einander nicht mögen oder dass sie ihre eigene Partei zum Überleben verschaffen wollen, sie müssen irgendwie trotzdem zusammenarbeiten und das ist in den letzten 2, 3 Jahren passiert. Das auch im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen 2019. Also das war das erste Mal, dass sie sich so aufgestellt haben, dass dem Fidesz-Kandidaten gegenüber nur ein oder eine Oppositionskandidatin steht. Und das hat für sie wirklich einen sehr großen Erfolg gebracht. Und das war auch bedeutete auch der Druck von der Wählerschaft. Also Anti-Orbán, also die große Botschaft ist, gegen Orbán zu sein, das ist das, was sie vereint. Aber es ist jetzt sehr unklar, zu wie viel das ausreicht, falls sie in Regierungs...
Anti-Orbán, sagen Sie, das vereint Sie. Womit haben Sie denn sonst noch, womit hat diese Oppositionsallianz denn sonst noch inhaltlich Wahlkampf gemacht?
Das Thema Korruption ist das Lieblingsthema des Ministerpräsidentenkandidaten. Also das, was in den letzten Jahren passiert ist, auch sehr viele EU-Gelder gingen an Fidesz-nahe Oligarchen. die, wie die Medienlandschaft sehr unausgeglichen ist. Also man muss es sich mal vorstellen, der ganze, jede Oppositionspartei hat in dem ganzen Wahlkampf insgesamt pro Partei 5 Minuten bekommen in den öffentlich-rechtlichen Medien, um seine Position darzustellen. 5 Minuten. Aber in den letzten 4 Jahren, also sie bekommen 5 Minuten pro 4 Jahre. Also die öffentlich-rechtlichen Medien sind komplett Propagandakanäle. Also die Medienverhältnisse und Korruption sind die Lieblingsthemen, aber sie versuchen auch sozioökonomisch zu argumentieren. Also gerade ist eine sehr große Wirtschaftskrise, die mit dem Krieg auch größer wird. Also schon vor dem Krieg war die Inflation enorm hoch, bei 8% im Januar, Februar. Vorhin ist sehr schwach, Arbeitsplätze sind auch sehr viele wegen Covid weg. Es gibt so eine Wohnungsnot. Vieles hat sich verschlechtert in den letzten Jahren und die Opposition versucht zu sagen, Das hängt mit Fidesz-Regierungsfehlern zusammen und sie würden das besser machen. Und beziehungsweise für die Gesellschaftsschichten, für welche Fidesz nicht gut war, die nicht zu den oberen Mittelklassen gehören. Allerdings ist diese sozioökonomische Argumentation nur halbwegs glaubwürdig, weil gerade ihr Ministerpräsidentkandidat nicht nur rechtskonservativ ist, sondern auch fiskalisch konservativ. Also dass wir schauen mal, falls sie gewinnen würden, wie die Oppositionsparteien hinkriegen, mit diesem Ministerpräsidenten eine, sagen wir mal, sozialdemokratischere Wirtschaftspolitik umzusetzen.
Ja. Sagen Sie uns mal was über Peter Makisoy, den Spitzenkandidaten der Opposition. Wer ist er? Er ist bekannt hier in Deutschland als Kleinstadtbürgermeister. Aber wer ist er darüber hinaus politisch?
Ja, Kleinstadtbürgermeister ist deshalb wichtig, weil das erste Mal war, 2018, dass jemand, nämlich er, eine Wahl gewinnen konnte, so dass praktisch alle Parteien ihn unterstützt haben. Das war dieses Erfolgsrezept, das jetzt auch weitergeführt wird. Also er regiert dort in Südostungarn in dieser Kleinstadt Hódmezővásárhely. Er ist Ökonom, er ist sogar ein bisschen so 90er Jahre neoliberal eingestellt. Also selbst die Konservativen sind schon weiter als wo er ist ökonomisch. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, er gehört keinem der 6 Parteien an, die hinter ihm stehen. Also er hat die Vorwahlen im Herbst 21 auch gegenüber der etablierten Parteien gewonnen, was auch für viele eine große Überraschung war. Also auch diese Anti-Establishment-Figur. Und das machte auch die Zusammenarbeit nochmals schwieriger, weil die 6 Parteien sich früher schon so sozusagen eingearbeitet haben ineinander oder das Vertrauen langsam aufgebaut. Und jetzt kommt jemand von außen, und der auch unerfahren ist in Politik und in nationaler Politik. Er macht auch sehr viele Fehler im Sinne von, er ist so unbekümmert oder so eigensinnig. Er sagt einfach so Sachen, was er denkt. Und das ist manchmal in der Kampagne nicht so geschickt, wenn er einfach nur so hindenkt und er sieht ein Mikrofon und er sagt es in das Mikrofon. Und dann daraus macht eben die Fidesz-Propaganda dann wochenlang kleine Videos, Ausschnitte und damit so überall in den öffentlich-rechtlichen Medien oder in den eigenen Medien wiederholt, dass zum Beispiel er sagt sowas, ja, vielleicht war der Mindestlohn keine so gute Idee. Er sagt einfach nur mal so einen Satz. Oder Orbán ist allein verantwortlich für den Krieg in der Ukraine. Das sind so sinnlose Sätze, das sind nicht der Oppositionsstandpunkt. Trotzdem wird dann daraus in der Propaganda so, es wird dann immer wieder wiederholt, wenn Peter Makisoy an die Macht kommt, dann kommt so ein Chaos oder er behauptet solche Sachen. Und das ist jetzt auch sehr komisch in Ungarn, dass die rechte Regierung den Mindestlohn verteidigt gegenüber der sogenannten linken Opposition, obwohl die Opposition das gar nicht abschaffen möchte. Aber auf jeden Fall, er macht so Fehler, weil er einfach so hinredet.
12.22, diesmal mit der ungarischen Politikwissenschaftlerin Esther Kovacs. Also Peter Makisoy ist einerseits persönlich ziemlich unbefangen und könnte sich selbst damit ein Bein stellen. Andererseits steht er einer Allianz vor, die wirklich politisch sehr heterogen ist. Auf der anderen Seite Viktor Orban und sein konservatives Bündnis, das nun schon seit 2010 regiert. Worauf gründet sein Erfolg eigentlich?
Also man muss wissen, dass er nicht aus dem Nichts da ist. Er kam 2010 an die Macht, nach 20 Jahren nach der Wende, nach der Transformation. Er war schon einmal an der Macht, 98 bis 2002. Aber zwischen 2002 und 2010 haben die eine sozialdemokratische, liberale Koalition praktisch die Sozialdemokratie neoliberal gemacht, das, was auch wir auch aus Deutschland oder aus anderen Ländern kennen. Es kam die Wirtschaftskrise 2008, 2009, es kam eine Regierung 2009 bis 2010, die wirklich auf Austerität hinaus regierte. Und es gab eine große Legitimitätskrise seit 2006, als der damalige Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány diese berühmte Lügenrede gehalten hat, also eine Rede, die geleakt wurde an die Presse, in der er eingestanden hat, dass in der Kampagne 2006 gelogen wurde, dass sie gelogen haben und dass sie keine Ahnung haben, was sie machen. Und, und damals gab es sehr große Proteste. Und der Ministerpräsident hat damals ist nicht abgetreten. Also praktisch so dieser Zusammenfall von Sachen. Erstens, dass die Jahre nach der Wende den Wohlstand nicht gebracht haben, dass die Regierung eine Legitimationskrise hat, die Wirtschaftskrise, die neoliberal gewordene Sozialdemokratie oder sozialistische Partei. Also all das zusammen schuf eine sehr große Unzufriedenheit, die dann eine sehr große Mehrheit, also eigentlich eine super Mehrheit, zwei Drittel Mehrheit für Fidesz brachte, mit der sie alles komplett ändern konnten. Und das war auch ihr Ziel. Also sie haben das Land dann nach 2010 praktisch umgebaut. Und das haben sie aber währenddessen gab es wirtschaftlichen Wachstum oder wirtschaftliche Erfolge, teilweise unabhängig von Orban. Also es war einfach weltwirtschaftlich, aber teilweise dank auch seiner Politik. Also 2014, 2018 wurde er wiedergewählt. Aber es vielleicht nicht nur die wirtschaftlichen Gründe, es ist auch natürlich die Machtkonzentration und die immer ungleicher gewordene Ressourcenverteilung zwischen Staat und Opposition, beziehungsweise diese Verschmelzung von Staat und Fidesz.
Es ist oft von einem System, Orban, die Rede. Was ist denn genau darunter zu verstehen?
Ja, wir sagen sogar ein Regime, so Orban-Regime, weil es kein Fidesz-Regime ist, so wie manche Politikwissenschaftler das auch sogar formulieren, weil das viel in seinen Händen ist und zusammenläuft. Er hat in den letzten 12 Jahren das politische System durchgehend geändert. Er hat ein neues Grundgesetz verabschiedet, ohne Beteiligung der Oppositionsparteien. Also es ist wirklich so eine Fidesz-Verfassung. Das Wahlgesetz geändert, also so mit Wahlkreisschiebungen auch so und mit einem, also dass der Mehrheitsanteil in Einzelwahlkreisen 106 Plätze verteilt werden. Das wurde auch gestärkt. Also praktisch ist es auch nach dem Wahlsystem schwieriger, Fidesz abzuwählen. Die ganze Medienlandschaft hat sich geändert. Das ganze System von Checks and Balances, also dass die Regierung eine Kontrolle hat von außen, ist ausgeschaltet. Viele unabhängige Institutionen und Positionen sind mit Fidesz-loyalen Menschen gefüllt, von Präsidenten, die jetzt auch eine Präsidentin ist seit wenigen Wochen, der Verfassungsgericht und so weiter. Also es ist praktisch alles so ausgerichtet, dass er die Macht behalten kann.
Orbán hat die, so wie Sie das beschreiben, die ungarische Demokratie strukturell verändert. Und sein erklärtes Ziel war ja auch die Errichtung einer illiberalen Demokratie. Ein Widerspruch in sich. Wie konnte ihm das eigentlich gelingen, dass er weite Teile der ungarischen Bevölkerung dafür gewonnen hat? Denn dass er zweimal wiedergewählt wurde, ist ja ein Beweis dafür.
Ja, also das einerseits die wirtschaftlichen Erfolge haben für ihn gesprochen. Also es ist oft so, dass wenn es wirtschaftlich gut geht, dann wird die regierende Regierung dafür auch in den Wahlurnen sozusagen dafür bedankt. Andererseits natürlich all die dieser Umbau, den ich geschildert habe, beeinflusst auch die Stimmen, wenn in den Medien praktisch Millionen von Menschen nur Zugriff auf die Regierungspropaganda als Information haben. Oder seit Jahren laufen ständig Schmähkampagnen gegen Oppositionspolitiker, gegen ausgewählte Minderheiten. Jahrelang waren es die Migranten, so formuliert. Seit 2 Jahren sind LGBT, also LSBT-Menschen, ihr Lieblingsfeind. Also wenn, das ist praktisch die ganze Zeit so. Und jetzt muss man schauen, dass die wirtschaftliche Situation sich geändert hat und die Menschen merken, es sind nicht die Geschlechtsumwandlungen von Kindern, die ihre Kinder gefährden, sondern Armut oder dass Papa oder Mama den Job verlieren oder aus dem Geld sie nicht rauskommen. Also wenn die Wirklichkeit da reinkommt, dann wie sich das dann verhält.
Das wären wirtschaftliche Gründe, aber können Sie sich denn vorstellen, dass eine neue Regierung, gesetzt der Fall, dass eine neue Regierung an die Macht kommt in Ungarn, dass die Ungarn von einer illiberalen zu einer liberalen Demokratie wieder hinwenden kann?
Das würden Sie versuchen. Das wird allerdings sehr schwierig. Zum einen gerade wegen ihrer eigenen unterschiedlichen Vorstellungen, wie sie das gerne tun würden, in welche Richtung oder welche Rolle sozioökonomische Fragen dabei spielen würden. Also dass man nicht nur das institutionelle System zurückändert, sondern auch, dass mehr Menschen Zugang zur Demokratie haben und nicht nur, wenn man gute Bildung bekommen konnte über finanzielle Mittel. Also, dass man praktisch das Bildungssystem, das Gesundheitssystem neu so aufstellen müsste, die auch Grundlagen sind für eine funktionierende liberale Demokratie. Das sehen vielleicht nicht alle Parteien so. Aber was für sie es besonders schwierig macht, ist, dass Fidesz in den letzten Jahren versucht hat, die Macht für sich zu sichern, auch für den Fall, wenn sie die Wahlen verlieren. Zum Beispiel letztes Jahr haben sie die Universitäten an private Stiftungen übergeben, in deren Kuratorien Regierungsmitglieder auch mitsitzen. Also zum Beispiel die Bestimmung darüber, wie die Universitäten regiert werden, bleibt auch in Fidesz Händen, auch wenn Fidesz nicht mehr an der Macht ist. Und ich könnte sehr viele solche Beispiele bringen, ganz zu schweigen von der Verfassung. Also viele Gesetze haben sie einfach in 2/3 Mehrheit Gesetze umgewandelt oder in Gesetze, die wirklich Supermehrheit brauchen, um überhaupt zu ändern. Wenn die Opposition eine einfache Mehrheit bekommt, was noch das Maximum ist, was sie vielleicht am Sonntag erreichen können, was machen sie dann? Also es wird eine sehr schwierige Situation sein, so oder so.
Sie haben gerade LGBT-Rechte erwähnt. Am 3. April stimmen die Ungarn ja auch über 4 Referenden im Zusammenhang mit einem Gesetz ab, das Schulunterricht über Homo- und Transsexualität stark einschränkt. Wie steht denn die Opposition dazu?
Ja, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Also das ist ein Referendum, das keine rechtlichen Folgen haben wird, weil das Fragen sind bei dem Referendum, über welches schon ein Gesetz gibt. Nämlich seit letztem Juni, als das Parlament über dieses Gesetz schon entschieden hat. Das, was sie mit dem Referendum machen, ist ein Mobilisierungsmittel, also einfach um den Wählerinnen und Wählern zu zeigen, das steht auf dem Spiel bei den Wahlen, die Sicherheit deiner Kinder. Wenn du also praktisch ein Instrument, um mehr Menschen an die Wahlurnen zu bitten. Für manche wirkt es vielleicht, wenn sie denken, das ist jetzt Leben und Tod für ihre Kinder auf dem Spiel. Also es ist wirklich, wirklich darüber, sind sie damit einfach, also es ist auch sehr manipulierte Fragen. So, sind sie damit einverstanden, dass ihren Kindern ohne Eltern, ohne die Zustimmung der Eltern über bestimmte Inhalte gelehrt wird in der Schule? Oder sind Sie dafür, dass für Geschlechtsumwandlungen geworben wird unter Kindern? Also das sind wirklich sehr, sehr manipulierte Fragen, aber das kennen wir seit Jahren. Also die Opposition durchschaut diese Taktik. Also sie sagen, jeder soll sich so entscheiden, wie er oder sie will, sie möchte, aber sie sind schon dafür, dass man dafür eher ungültig abstimmt. Also, dass man nicht hingeht, das ist fast unmöglich, weil es zeitgleich mit den Wahlen, die Menschen werden den Zettel bekommen. Also, das ist deshalb die Taktik eher ungültig zu wählen. Andererseits, also inhaltlich ist es deshalb kompliziert, weil und das war eigentlich auch das Ziel von Fidesz, sowohl mit dem Gesetz im letzten Juni als auch mit dem Referendum, die Opposition zu spalten. Also erstens eigene Wähler zu mobilisieren, zweitens die Opposition zu spalten, weil das Fragen sind, die auch untereinander hoch umstritten sind. Es gibt keine einfache Antwort. Es geht gar nicht nur um Rechte für Schwulen und Lesben, ja oder nein, sondern es gibt, Fidesz politisiert manche Entwicklungen im Westen, die tatsächlich hier würde ich sagen, kontrovers diskutiert werden. Also was macht man, wenn ein Kind sagt, ich bin trans? Was macht man damit? Oder manche, es gibt so politische Forderungen, die sagen, Männer und Frauen sind nicht die, die Männer und Frau geboren sind, sondern die, die sich als Mann oder Frau identifizieren. Also es gibt auch hier sehr kontrovers diskutierte Fragen, die das in Ungarn durchaus gesehen werden. Und Fidesz macht daraus Politik, was im Westen läuft, manchmal vielleicht auch schief läuft. Und die Opposition muss in diesem Feld sich dann bewegen. Aber sie sehen durchaus, dass es wirklich um Hetze und Mobilisierung und um Spaltung geht.
Ungarn wählt, Thema bei 1222 im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Esther Kovacs. Frau Dr. Kovacs, Ungarn grenzt direkt an die Ukraine an und nimmt viele Flüchtlinge von dort auf. Ist dieser Krieg im Nachbarland auch Thema in Ungarn?
Nur das ist das Thema. Also das hat die ganze Kampagne auch geändert. Das sagen alle Journalisten, dass praktisch nur die Artikel bei ihnen geklickt werden, und auch die Meinungsumfragen zeigen, alle Ungarn sind darüber informiert. Aber das ist sehr schwierig mit Sachen, die gerade laufen, also wie schnell es sich auch in Stimmen widerspiegelt. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das den Wahlkampf bestimmt, und Orbán versucht daraus auch Politik zu machen. Das ist ein bisschen schwierig für Fidesz, nämlich weil Orbán seit 12 Jahren eine sehr starke Pro-Putin-Politik führt. Und das war schon eine Wende. Also wenn man sich daran erinnert, dass er 89 mit einer Rede in die Politik eingetreten ist, ein sehr junger Mann damals, er forderte, dass die sowjetische Truppen Ungarn verlassen. Und bis 2008/09 hat er immer die damalige Regierung dafür kritisiert, wenn sie irgendetwas mit Russland, mit Putins Russland gemacht haben.
Wie ist denn dann diese Sonderbeziehung zustande gekommen? Man kann ja wirklich von einer Sonderbeziehung Orbán-Putin sprechen.
Ja, und das war auch deshalb so eine komische Sache, weil Orbán seine ganze Karriere auf Antikommunismus gebaut hat und seine Kritik gegenüber Russland. Und 2010 machte er eine Wende, oder nach 2010. Ich glaube, das war teilweise ökonomisch bedingt, teilweise politisch, also praktisch um den Spielraum von Ungarn gegenüber der EU zu erhöhen, damit Ungarn, so ein kleines Land, exportorientiert, also wirtschaftlich mit sehr wenig Spielraum. Also es gab so diese östliche Öffnung, wie sie das nannten, also dass man auch mit anderen Ländern und nicht hauptsächlich der EU in wirtschaftlicher Beziehung ist, damit dann er auch wirtschaftlich und ökonomisch in der EU sich besser bewegen kann. Also ich glaube, es war eine sehr pragmatische Entscheidung, aber das wurde dann durch die Propagandamedien jahrelang mit Eintrichterung auch umgesetzt. Also dass praktisch die Menschen das von ihm kaufen. Es gibt keine Gefahr. Putin ist so einfach unser pragmatischer Partner. Wir sind weiterhin antikommunistisch, aber vor Putin hat man nichts zu fürchten und es ist einfach besser für uns. Und das ist jetzt kommt in dem Wahlkampf an, dass er musste von einem Tag auf den anderen, oder er müsste seine 12-jährige Putin-Politik wieder ändern und sich zur EU bekennen. Und das ist kompliziert.
Das ist kompliziert. Nochmal zurück zu dieser sehr positiven Einstellung zu Wladimir Putin, um es mal so zu sagen. Das mutet ja auch deswegen merkwürdig an, weil der ungarische Volksaufstand 1956 durch den Einmarsch der Sowjetarmee damals beendet wurde. Hatte das denn überhaupt keine Auswirkungen auf die Beurteilung Russlands und auch Putins durch die Ungarn?
Doch, absolut. Das zeigen auch die Meinungsumfragen in den letzten Wochen, dass die Mehrheit der Ungarn wir wissen nicht, ob gerade deswegen, aber auf jeden Fall durchaus erkennen kann, wer der Aggressor ist in dem Konflikt. Dass man auf der Seite der Ukrainer hat. Und Ungarn hat historisch diese Erfahrung, dass wir damals allein gelassen wurden, also dass die anderen Länder Ungarn nicht geholfen haben, sondern einfach die sowjetischen Truppen 10 Tage nach dem Anfang der Revolution praktisch einmarschiert haben. Und gerade das ist das Argument, mit dem die Opposition ausargumentiert, also 1956, diese Erinnerung an unsere Geschichte müsste uns dabei helfen zu erkennen, auf welche Seite wir jetzt stehen müssen. Und was Fidesz macht, ist so ein Hin und Her, also teilweise trägt Orbán die EU-Sanktionen mit, aber Ungarn ist das einzige Land im Umfeld, also die baltischen Staaten, Finnland oder die Visegrad-Staaten wie Tschechien oder Polen oder eben auch Rumänien, die keine Waffen durchlassen durch die Grenzen. Also das ist zum Beispiel so seine selbstsüchtige Politik oder vielleicht so seine Kalkulation in dem Wahlkampf zu zeigen. Er ist so sehr pragmatisch. Er möchte nicht, dass Putin uns auch als Feind mal ansieht, aber das ist extrem unsolidarisch. Also das Ukraine gegenüber und den anderen Ländern gegenüber, die zur Ukraine stehen und die sich dann damit auch vielleicht gefährden.
Also Orbán versucht da, sich alle Türen offen zu halten. So könnte man es auch sagen, nicht wahr? Können Sie sich denn vorstellen, nachdem Sie ja auch schon angedeutet haben, wie Ungarn sich von der EU auch wieder entfernt hat in den letzten Jahren, können Sie sich denn vorstellen, dass dieser russische Krieg in der Ukraine das Verhältnis Ungarns zur EU wieder positiv wenden könnte? So egal unter welcher Regierung?
Ja, wahrscheinlich ist es nicht egal, welche Regierung. Also, weil wir wissen nicht, wie sehr Orbáns jetzige Politik gegenüber Russland jetzt dem Wahlkampf geschuldet ist. Also wir wissen nicht, wie er sich, falls er wiedergewählt wird am Sonntag, wie er sich danach plötzlich verhält. Aber auf jeden Fall, wenn die Opposition gewinnt, Aber das ist auch ohne Ukraine-Krieg der Fall. Aber wir wissen nicht, wie es bei Orbán aussieht. Allerdings zur EU muss man auch sagen, das ist weil Sie früher gefragt haben, wie konnte es innerhalb der EU dazu kommen, dass eine illiberale Demokratie ausgebaut ist. Das ist nicht nur Orbán geschuldet, sondern dass es in der EU irgendwie doch toleriert wurde. Also es gab immer laute Stimmen, die gesagt haben, wir tolerieren es nicht weiter. Und dann wurde es weiter toleriert. Natürlich hat es viele strukturelle Gründe, also dass die nationalen Regierungen im Europäischen Rat mitsitzen. Es ist sehr schwer, Dinge politisch in den unterschiedlichen EU-Institutionen durchzubringen. Aber es gab eben auch die ökonomischen und die politischen Interessen der mittelrechten Parteien, die man nicht verschweigen muss. Zum Beispiel, dass die EVP die Stimmen von den Fidesz-Abgeordneten brauchte im Europäischen Parlament oder dass Deutschland sehr gute ökonomische Beziehungen zu Orbáns Ungarn hat. Allein Audi bekommt vielfach mehr staatliche Subventionen vom ungarischen Staat pro Arbeitnehmer als Audi in Deutschland bekommt. Also es ist einfach eine sehr, sehr gute Beziehung und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass es politisch auch toleriert wurde. Also das ist natürlich, also manche Oppositionspolitiker haben diese Hoffnung gehabt, ja, die EU wird uns retten. Und es wurde auch manchmal so kommentiert, dass jetzt wird die EU uns retten. Nein, jetzt, also immer, wenn so ein großer Satz.
Uns, damit meinen Sie die Demokratie retten.
Genau. Ja, aber so in diesem Stil wurde darüber gesprochen, dass Tante EU wird uns retten, also nicht nur uns Geld geben, sondern uns retten. Und das ist nie passiert und das hat ein bisschen auch zu Zynismus oder zu weiteren EU-Kritik geführt, weil anscheinend ist die EU als Wertegemeinschaft doch nicht so, kann man das doch nicht so als Wertegemeinschaft verstehen, wie die EU sich selbst gerne darstellt.
Wertegemeinschaft EU, da war ja 2015, 2016 die Flüchtlingskrise nicht unwichtig und Ungarn als Teil der Visegrad-Gruppe mit ihrer Gegnerschaft zur außereuropäischen Immigration haben das ja damals unterstützt. Wie steht es denn heute um Ungarn in der Visegrad-Gruppe? Bei der Kiew-Reise von osteuropäischen Regierungschefs neulich, da war Viktor Orbán ja nicht mit dabei.
Ja, also das noch zur Flüchtlingsfrage vielleicht ein Satz, weil das war Orbáns, seit 2015 führt Orbán eine sehr starke Anti-Flüchtlingspolitik, diskursiv, auch auf EU-Ebene. Und es hieß immer, jeder Mensch, der flüchtet, soll in dem nächsten Nachbarland aufgenommen werden. Und jetzt nimmt Ungarn in der Ukraine-Krise tatsächlich Flüchtlinge auf. Also es sind schon über, ich glaube, 500.000 in Ungarn angekommen, also viel weniger als in Polen, aber immerhin. Also praktisch nachträglich legitimiert die jetzige Krise die damalige Politik von Orbán, weil das wurde damals gesagt, ja, er meint es gar nicht ernst, er ist einfach nur gegen geflüchtete Menschen und Punkt. Aber eigentlich ist er jetzt sehr flüchtlingsfreundlich geworden, genau zusammen mit den Slowaken, Tschechen und Polen, also aus den anderen Ländern der Visegrad-Kooperation. Allerdings ist die Einschätzung und die Maßnahmen gegenüber Russland und diese Waffenfrage, ob durch das Land Waffen transportiert werden können oder nicht, das führt zu enormen Spannungen innerhalb dieser Kooperation. Also gerade zwischen Ungarn und Polen waren sehr stark sehr starke Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene in den letzten Jahren. Und jetzt Andrzej Duda, polnischer Präsident, oder selbst Kaczyński äußerten sich in den letzten ein, zwei Wochen sehr kritisch gegenüber Orbán und Orbáns Politik, dass sie sehr enttäuscht sind. Aber schauen wir mal, wie er sich nach den Wahlen verhält. Vielleicht ist es nur dem Wahlkampf geschuldet, aber oder was Sie erwähnt haben, diese Ukraine-Reise von Regierungschef, dass da war Orbán nicht dabei. Und gerade in dieser Woche, also in der Woche der Wahlen, hätte ein Treffen von Verteidigungsministern aus den vier Visegrad-Ländern in Budapest stattfinden sollen. Und nacheinander haben alle drei andere Visegrad-Verteidigungsminister gesagt, nee, ich komme nicht nach Budapest. Also praktisch diese Visegrad-Kooperation ist durch Orbáns jetzige Ja-Nein-Politik gefährdet.
Mindestens auf Eis. Ungarn wählt. Thema bei 1222 im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Esther Kovac. Frau Dr. Kovac, zum Schluss. Jetzt mal angenommen, dass die Ungarn sich tatsächlich gegen die konservative Regierung entscheiden. Glauben Sie denn, dass Viktor Orbán sich dann in diese Abwahl und in den Verlust der Macht fügen wird?
Eine schwierige Frage. Aber diesen Zweifel, den Sie ausdrücken, hatten wir 2019 auch schon bei den Kommunalwahlen, als zum Beispiel Budapest Hauptbürgermeister ein Oppositionskandidat gewählt wurde und in vielen großen Städten von Ungarn. Und die Machtübergabe war reibungslos und sie haben es übergeben. Und sehr selten geben Fidesz-Politiker Interviews in der ungarischen Presse, aber in den letzten Monaten haben sie ein paar Mal gemacht und die bekommen immer die Frage, das, was Sie mir gerade gestellt haben, wird Fidesz auf die Macht verzichten können, wenn die Wahlen es so hergeben. Und sie sagten, na klar, also ich hoffe mal darauf.
Vielen Dank, Frau Dr. Kovac.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.